Der Text für die heutige Predigt steht im Psalm 91. Bevor ich den Text lese, möchte ich darauf hinweisen, dass ich heute einmal nicht die übliche Gliederung in 3 bis 5 Punkte vornehme. Stattdessen möchte ich versuchen, anhand von 3 verschiedenen Bibelstellen über den 91. Psalm nachzudenken. Gottes Wort ist sicher die beste Quelle für Gedanken über Gottes Wesen und über sein Verhältnis zu uns. Ich lese zunächst den 91. Psalm. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Fallen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich auf Händen tragen und dass du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit diesem Text. Als ich ihn in der Vorbereitung nochmal hier durchgelesen habe, erschien er mir eigentlich wie ein schöner Traum. So muss und so sollte das Leben in der Gemeinschaft mit Gott sein. Aber das hier gezeichnete Bild scheint nicht mit meinen Alltagserfahrungen übereinzustimmen. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Haben Sie das so erfahren? Erfahren Sie das so täglich? Oder sieht der Alltag doch etwas anders aus? Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Wer kann hier das aus vollem Herzen bejahen? Wer kann sagen, dass er das täglich ganz selbstverständlich erlebt? Woher kommen dann diese Aussagen? Warum hat der Psalmist die Freiheit dazu? Weiß er nicht, dass der Alltag anders aussieht? Oder begegnen wir hier einem unverbesserlichen Optimisten, der eigentlich jeden Bezug zum täglichen Leben verloren hat? Vielleicht ist es ja auch nur ein sehr optimistischer Text für ein besonders religiöses Fest, für eine schwärmerische Veranstaltung, die völlig vom täglichen Leben unabhängig ist. Eigentlich entspricht unserer normalen Erfahrung vielmehr der 73. Psalm, den ich in Ausschnitten lesen möchte. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gab es keine Qualen. Gesund und feist war ihr Leib. Sie sind nicht im Mühsal, wie sonst die Leute. Sie werden nicht von anderen Menschen gejagt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hoch her. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen, sind glücklich in der Welt und werden reich. Sollte es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, Siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sah nicht nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. So geht es mir auch oft. Es ist mir zu schwer, darüber nachzudenken. Wieso ist auf dieser Erde so wenig von Gottes Reich zu sehen? Warum geht es nicht so, wie es in einigen Gemeinden gelehrt wird? Komm zu Jesus, du hast keine Probleme mehr. Der Herr schenkt Reichtum, Gesundheit, Familie oder Freunde. Und wenn du dann immer noch Sorgen hast, dann glaubst du nicht richtig. Wäre das nicht die richtige Schlussfolgerung aus unserem 91. Psalm? Und Psalm 93, der von den ganzen Mühsalen berichtet, von dem guten Leben der Gottlosen, den streichen wir einfach bei der nächsten Bibelausgabe. Der 93. Psalm endet allerdings mit einem weiteren Vers. Die beiden letzten Verse zusammen lauten, so sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Warum ändert diese Betrachtung die Einstellung des alttestamentlichen Beters? Zunächst einmal war es ihm zu schwer, darüber nachzudenken, dass die Gemeinschaft mit Gott nicht in materiellen Gütern niederschlägt, dass sich nicht an unserem Wohlstand ablesen lässt. Dann aber ging er in das Heiligtum Gottes, er suchte Gottes Gegenwart. In unserem neutestamentlichen Sprachgebrauch würden wir sagen, er betet. Hier im Gebet, da bekommt ihr den entscheidenden Hinweis, über das gegenwärtige Leben hinauszusehen. Man kann hier natürlich darauf verweisen, dass sich um den doch so oft vermuteten Hinweis auf eine zukünftige, bessere Welt handelt. Die Menschen, die hier auf der Welt zu kurz kommen, die vertrösten sich halt mit dem Gedanken, dass sie es in einer unbekannten, zukünftigen Welt einmal besser haben werden. Das ist ein Gedanke, über den wir später noch einmal gemeinsam nachdenken wollen. Warum finden diese anscheinend so unterschiedlichen und gegensätzlichen Gebete oder Psalmen so viel Platz in einem Buch, das doch Gottes Wort für uns enthalten sollte? Haben die Beter der Psalmen hier nur eine sehr persönliche, ihre eigene Sicht wiedergegeben, die eigentlich nur aus literarischen Gründen überliefert wurde? Vielleicht haben wir aber auch etwas übersehen. Oft hilft es in solchen Fällen, sich direkt mit den Worten Jesu auseinanderzusetzen. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27 bis 30, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meines Vaters Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Hier steht die gleiche Aussage wie in Psalm 91. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Aber davor steht noch etwas anderes. Wir sollten es nicht übersehen. Sie hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus kennt uns, weil wir ihn kennen und weil wir ihm folgen. Das ist ein wichtiger Hinweis zu der eben gestellten Frage, ob das Leben mit Gott denn wirklich erst in einer zukünftigen Welt sichtbar wird. Jesus zu folgen, findet nicht irgendwann in der Zukunft statt, sondern schon hier in unserem täglichen Leben. Ihm zu folgen ist sogar eine Aktivität, die nur in unserem täglichen Leben stattfindet. In dem zukünftigen Reich Gottes gibt es das nicht. Im zukünftigen Reich sind wir eine Gemeinschaft mit ihm. Dort haben wir nicht mehr die Entscheidung, ja oder nein, die wird bereits hier getroffen. Es geht nicht um die Vertröstung auf das Jenseits, auf eine zukünftige Welt, Es geht um unseren Alltag. Das ewige Leben in Gottes Gegenwart ist eine Folge unseres alltäglichen Lebens. Nicht etwas, das völlig getrennt von unserer jetzigen Existenz vorhanden ist oder entschieden wird. Wie sieht das jemand, der sein Leben in der Nachfolge Jesu lebt? Vielleicht wird es uns ja noch etwas klarer, wenn wir uns etwas von der Lebenserfahrung eines Christen weitergeben lassen. Paulus schreibt in Römer 8, in den Versen 35 bis 39: Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Hier geht es darum, dass nichts uns von Gottes Liebe trennen kann. Und Gottes Liebe ist laut Paulus in Jesus. Wenn wir also Jesus unseren Herrn nennen können, dann bleiben wir in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Darum geht es. Das ist es, was wir erfahren können. Der Schreiber von Psalm 73 hat entdeckt, dass er den gleichen Fehler macht, den auch wir oft machen. Er schaut auf die äußeren Lebensumstände und stellt dabei fest, dass es den Gottlosen anscheinend gut geht. Daran verzweifelt er fast, bis er dann sagt: Es war mir zu schwer, bis ich gegen das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Hier hat einer im Gebet begriffen, dass er nur den Reichtum betrachtet, der keinen Bestand hat, der uns mit unserem Tod verlässt. Bei den Menschen, die ohne Gott leben, gibt es einen Bruch zwischen dem Leben vor und nach dem Tod. Sie haben keinen Halt im Leben und im Sterben. Deutlich wird dies übrigens auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Hier stellt Jesus klar, dass Glück ohne Gott völlig vom materiellen Wohlergehen abhängig ist. Das ist übrigens auch eine alte Volksweisheit, die es im Sprichwort "wie gewonnen, so zerronnen" niederschlägt. Dieser reiche Jüngling, der ohne Gott, ohne seinen Vater die Welt genießt, wird aus der Sicht des Vaters, aus der Sicht Gottes, als Trutt bezeichnet. Sehen wir uns mit dieser Kenntnis noch einmal die wichtigsten Verse aus Psalm 91 an. Die Verse 1 und 2 lauten: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Hier können wir sicher zustimmen, unter der von Paulus genannten Voraussetzung, dass Jesus unser Herr ist. Dann ist er sicher der Gott, auf den wir hoffen. Die Verse 7 und 8 lauten: Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Ich denke, das ist sicher auch im Zusammenhang mit Jesu Aussage zu sehen: Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Selbst wenn Zehntausende abfallen vom christlichen Glauben, wenn sich das christliche Abendland von Gott abwendet, werden die Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, nicht den Boden unter den Füßen verlieren. Im 8. Vers geht es um die Vergeltung für die Menschen, die ohne Gott leben. Von ihnen heißt es ja im Psalm 73: Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Die sogenannte Vergeltung für sie besteht nicht in irgendeiner grausamen Strafe, sondern darin, dass sie Gott so erleben, wie sie ihn sich vorgestellt haben. Er kümmert sich nicht um sie, wenn sie die materielle Basis ihres Glaubens verlieren, wenn ihr Glaube an sich selbst in sich zusammenbricht. Ihr Gott ist sie selbst und damit ist auch ihr Gott nur so stark, wie sie selbst sind. Sie können sich nicht selber helfen, wenn sie an ihre Grenzen kommen. In den weiteren Versen von Psalm 91 heißt es: Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Hier wird die Bedrohung beschrieben, die wir täglich auf unseren Wegen mit Gott erleben. Es geht um all die Dinge, die uns von Gott abbringen wollen. All die Gefahren, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir finden das übrigens auch im Vaterunser. Als Bitte darum, unseren Lebensweg mit Gott zu beschützen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Antwort Gottes auf diese Bitte steht hier im Psalm 91. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn beschützen. Ich will ihn herausreißen. Das ist es auch, was der Beter vom Psalm 73 erlebt hat. Er sieht das, was wir heute immer noch erleben. Der äußere Erfolg ist unabhängig von unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir unser Leben nach Gottes Willen ausrichten, werden wir nicht klüger, schöner oder reicher. Wir werden aber so, wie Gott den Menschen geschaffen hat, nach seinem Vorbild. Wir werden Bestandteil von Gottes Reich, seiner vollkommenen Schöpfung. Ich glaube nicht, dass wir in vollem Umfang begreifen können, was Gott dort für uns bereithält. Wir sind viel zu sehr in unserem Alltagsleben gefangen, in unserem täglichen Versagen. Immer wieder erleben wir, dass wir nicht so sind, wie wir sein wollen und sollen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder die Aussage Jesu vor Augen halten. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Das heißt nicht, sie müssen sich das ewige Leben verdienen. Oder sie müssen alle Seminare besuchen. Oder sie müssen einen bestimmten Betrag spenden. Oder sie müssen in eine bestimmte Gemeinde gehen. Oder an einen bestimmten Guru glauben. Oder was es sonst noch alles gibt. Die einzige Voraussetzung, die Jesus nennt, ist die: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Auf ihn zu hören und ihm zu folgen, das sind die Voraussetzungen dafür, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Es gibt viele Menschen, die ihre eigenen Bedingungen an Gott stellen. Zum Beispiel erwarten sie von Gott, dass er all das Negative, das mit unserer Welt zusammenhängt, hinwegnimmt. Zum Beispiel die Folgen von Unfällen, Naturkatastrophen, Kriegen. Die bekannte Frage lautet: Wie kann Gott das zulassen? Hier werden wohl Ursache und Wirkung verwechselt. Nicht Gott muss sich uns beweisen, sondern wir müssen auf ihn zugehen, uns auf ein Leben mit ihm einlassen. Vor kurzem habe ich eine Geschichte gelesen, die dies verdeutlicht. Ein Mann bittet Gott jeden Tag, dass er ihm doch 6 Richtige im Lotto schenken möge. Diese Bitte wiederholt er Tag für Tag, mehrere Jahre lang. Eines Tages hat Gott genug und er spricht den Mann an: Ich würde dir ja gerne helfen, aber du musst mir entgegenkommen. Gib endlich einen Lottozettel ab. Ich denke, oft fallen wir uns genauso wie dieser Mann. Wir haben Erwartungen. Wir vergessen, dass Gott eigentlich schon alles getan hat. Es ist an uns, auf ihn zuzugehen und uns auf ein Leben mit ihm einzulassen. Gott hält alles für uns bereit. Es ist unsere Sache, an Gottes Leben teilzunehmen und das, was er mit uns vorhat, in unserem Leben zu verwirklichen. Nur so können wir Menschen leben werden, auf die der letzte Vers von Psalm 91 zutrifft. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Dieses Leben dauert länger, als wir es erfassen können. Es beginnt mit dem Augenblick, den wir Jesus als unseren Herrn annehmen. Und es endet nie mehr. Entschuldigung. Es endet nie mehr, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Ewiges Leben beginnt hier. Unser gemeinsames Leben mit Gott wird ohne Bruch für immer weiter bestehen. Was sich ändern wird, ist nur, dass einmal alles wegfällt, was Menschen hier in unserem jetzigen Leben Sicherheit geboten hat. Geld, Begabung, Macht, Beziehungen. Außerdem werden Leid und Tränen wegfallen, die Folge unseres Lebens in dieser Welt sind. Nach dem Tod werden alle Menschen als das zu erkennen sein, was sie auch hier im Leben schon waren. Als Menschen mit oder als Menschen ohne Gott. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie in Ihrem Alltag bereits diesen Teil des ewigen Lebens erfahren. Das Leben der Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dann werden auch Sie ganz neu mit dem Schreiber des Psalm 91 beten können. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.